Sind hier auch außer euch Jugendlichen noch aus Bamberger Gemeindegeschwister da, die Eltern und Familie haben, oder sind jetzt ausschließlich Jugendliche hier? Ich frage jetzt mal den Jack.
Wir haben ein Elternpaar, das sehe ich schon mal ganz klar. Zwei Elternpaar.
Ja. Denn es geht hier auch um Familien.
Drei Familien sind auch da. Und der Rest, ja, die genau.
Das sind werdende Familien.
Richtig.
Okay, ich sehe es so. Was fällt euch ein, wenn ihr an das Wort Andachten denkt? Sagt mal jetzt so spontan ein paar Worte in den Raum rein.
Meist zu lang.
Ihr könnt bei mir ganz offen und ehrlich sein. Es geht heute Abend so weiter, aber jetzt sind wir erstmal beim Thema. Also, was fällt euch zu Thema Andacht oder stille Zeit ein? Stille Zeit ist vielleicht, klingt ein bisschen besser. Was fällt euch ein? Bitte? Morgens und abends fällt euch ein, das Wort morgens und abends. Man macht das morgens und abends, vielleicht so in diesem Stil, oder?
Ja.
Okay. Was macht man da? Das wissen die Jungs schon. Mario.
Vielleicht eine Erfahrung oder irgendeine Geschichte, die in echt passiert ist.
In echt passiert ist. Was fällt euch ein? Ihr könnt jetzt auch ein paar Adjektive reinschmeißen. Andacht, stille Zeit. Ihr traut euch nicht, ne? Also die meisten kennen mich eigentlich schon, kennen mich die meisten von euch, ihr kennt mich, ne? Also ihr wisst, bei mir könnt ihr raus. Jason, jetzt was fällt dir ein zur Andacht? Was fällt dir ein zu dem Wort? Bei Jason kann ich das, wir kennen uns. Ja, ich bin ganz ohr.
Warte, die Frage war, was fällt dir ein beim Andacht?
Ja, was fällt dir dazu ein, zu diesem, stille Zeit, was fällt dir dazu ein? Meditativ, irgendwie was?
Das ist irgendwie was Ruhiges. Zeit mit Gott.
Zeit mit Gott. Das ist eigentlich das, was mir so auch am meisten vorschwebt. Ja? Man kann auch meditieren und mit irgendwas anderes beschäftigt sein. Dann ist aber Zeit mit Gott, ich denke, das trifft es. Ja? Und ich könnte mein Thema jetzt in 2 Minuten abschließen, wenn ich euch einen Satz nur vorlege, und dieser Satz, ihr könnt ihn jetzt mit Kopfnicken bejahen oder ihr könnt sagen, Ingrid, du hast einen Schuss an der Waffe, könnt ihr auch sagen. So ist es nicht. Also für mich ist es, wenn ich mit Gott in einer Liebesbeziehung bin, eine Freundschaftsbeziehung habe, also das heißt, ich rede mit ihm und sage ihm meine Sachen alle, dann fällt mir die stille Zeit, dann habe ich Sehnsucht, danach in stiller Zeit auch mit ihm jeden Tag zu verbringen. Habe ich mit Gott zur Zeit oder über längere oder kürzere Zeit so ein bisschen ein Crash-Verhältnis, bin ich nicht so ganz, ja? Lieber Gott, per 31. Dezember, wenn ich da nicht einen Freund habe, Ingrid, da bin ich mit dem fertig, ne? Bin ich mit Gott fertig. Ne? So sagen mir auch Jugendliche, ne? Natürlich. Ich muss mir manches anhören, Gott noch mehr. Und also so können wir es nicht machen. Ich denke, wenn wir eine innige Beziehung zu Jesus haben, ein Bedürfnis, dann wollen wir mit ihm zusammen sein. Und das ist Andacht. Und da können wir jetzt Amen sagen und können nach Hause gehen oder zum nächsten Thema gehen. Weil das aber nicht so ist und in Deutschland machen nur noch, in Amerika machen nur noch 1/4 aller adventistischen Familien einmal pro Woche, meistens Freitagabend, gemeinsame Andacht, nur noch einmal pro Woche. Und Deutschland hinkt nicht lange hinterher, die schaffen das auch. Ne? Und von daher möchte ich einfach, dass wir jetzt uns über dieses Thema ein paar Gedanken machen, damit ihr versteht, warum es so schwer ist, sich gleich am frühen Morgen, wo man noch die Gedanken frisch hat und ausgeschlafen eigentlich sein sollte, dann möchten wir mal einen Blick hinter die Weltkulissen werfen und einem Kampf zwischen Satan, seinen Helfershelfern und dieser Welt werfen. Es ist ein fiktives Gespräch. Ich habe das aus einem Buch von Jim Hohenberger, vielleicht kennt ihr das auch, aus dem Buch Flucht zu Gott, ja. Leider ist der Jim Hohenberger ganz weg von der Bildfläche. Ich möchte jetzt nicht sagen, warum. Aber Satan schläft leider auch bei geistlich eng an Gott lebenden Menschen nicht und kann sie zu Fall bringen. So, jetzt hören wir dieses fiktive Gespräch, ja? Und ich möchte jetzt alle bitten, ich habe euch Nummern auf Zahlen auf die Zettel geschrieben, ja? Und der Bruder dort hinten hat euch ein Mikrofon gegeben, nehmt das in die Hand. 1, 2, 3, 4, so geht das weiter. Und jeder spricht ins Mikrofon rein und dann würde ich bitten, dass ihr die Zettel hier vorne, ich mache jedes Mal neue Zettel, jetzt habe ich mir aber angewöhnt, dass die Zettel hier vorne einfach auf den Stuhl abgelegt werden. Ja? Wer hat die Nummer 1? Laut und vernehmlich.
Eine Weltkonferenz zwischen Satan und seinen Helfershelfern. Einst berief Satan eine weltweite Konferenz ein. In der Eröffnungsansprache an seine bösen Engel sagte er: Wir können die Christen nicht davon abhalten, in ihre Gemeinden zu gehen. Wir können sie auch nicht daran hindern, die Bibel zu lesen und die Wahrheit zu erkennen. Auch von ihren konservativen Werten können wir sie nicht abbringen.
Die Nummer 2 gleich aufstehen, zu ihm hingehen. Immer die nächste Nummer, geht schneller.
Aber wir können sie daran hindern, eine innige, dauerhafte Erfahrung mit Christus zu haben. Wenn sie diese dauerhafte Verbindung mit Jesus gewinnen, dann ist unsere Macht über sie gebrochen.
Lasst sie also in ihre Gottesdienste gehen, ihre Lehren und ihre konservativen Lebensstile leben, aber stehlt ihre Zeit, damit sie diese Erfahrung mit Christus gar nicht erst gewinnen. Das ist es, was ich von euch erwarte, Engel. Lenkt sie ja ab und hindert sie daran, sich ihren Erlöser zu klammern und diese lebensnotwendige Verbindung mit ihm während des ganzen Tages aufrechtzuerhalten.
Wie sollen wir das denn nun bewerkstelligen? Fragten seine Engel kleinlaut.
Haltet sie mit unnötigen Dingen des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Strategien, um sie voll zu beanspruchen. Verleitet sie, dass sie unnötig Geld ausgeben und allerlei Kredite aufnehmen. Überzeugt die Ehefrauen, dass sie arbeiten gehen müssen und die Ehemänner, dass sie an 6 oder 7 Tagen 10 bis 12 Stunden schuften, damit sie ihren Lebensstil weiterführen können.
Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Wenn ihre Familien auseinanderbröckeln, werden ihre Heime bald nicht mehr der Ort sein, wo man vor dem Druck der Arbeit Zuflucht findet und sich entspannen kann.
Überflutet sie derart mit Reizen, dass sie nicht mehr jene leise Stimme hören können. Verführt sie dazu, dass sie bei jeder Fahrt das Radio oder den Kassettenrekorder eingeschaltet haben, ihre Fernseher, Videorekorder oder CD-Player nonstop in ihren Heimen spielen lassen und seht zu, dass in jedem Geschäft, in jedem Restaurant dieser Welt ständig Musik gespielt wird. Das wird ihren Geist vollstopfen und die Verbindung und Gemeinschaft mit Christus zerstören.
Weiter. Füllt ihre Wohnzimmertische mit Zeitungen und Zeitschriften, hämmert auf ihren Verstand mit Nachrichten ein, und zwar 24 Stunden täglich.
Stört ihre Autofahrt mit großen Plakaten, überschwemmt ihre Briefkästen mit wertlosen Sendungen, mit Lotterieangeboten, Versandkatalogen und allen möglichen Rundschreiben und Werbeangeboten, Gratisproben, Dienstleistungen und vor allem mit falschen Hoffnungen.
Sogar bei der Erholung lasst sie übertreiben, bringt sie dazu, erschöpft aus dem Urlaub zurückzukommen, unruhig und unvorbereitet auf ihre Arbeit. Lasst sie nicht in die Natur gehen, schickt sie eher zu Vergnügungsparks, Sportveranstaltungen, Konzerten und Filmen. Wenn sie zur geistlichen Gemeinschaft zusammenkommen, verwickelt sie in Tratsch und unnützes Gerede, damit sie den Ort beunruhigt und verstört verlassen.
Sie sollen sich ruhig bei der Seelengewinnung engagieren, aber füllt ihr Leben mit so viel guten, auch geistlichen Projekten aus, dass sie keine Zeit haben, bei Jesus Christus Kraft zu suchen. Dann werden sie nämlich bald aus eigener Kraft arbeiten und ihre Gesundheit und die Eintracht der Familie für das Wohl der Sache opfern.
Ach so, was hattest du?
Die ganze Versammlung der bösen Engel war sehr beeindruckt und alle gingen rasch und fleißig an ihre Aufgabe, Christen überall in der Welt in geschäftiges Treiben zu verwickeln und in Eile und Stress zu stürzen.
Danke. Gibst du mal das Mikrofon nach hinten wieder? Und darf ich dich mal bitten, dass die Scheinwerfer
ausmachen? Auch das hier doch eher, das andere blendet zu sehr. Danke. Den auch, ja. Geht das für euch? Ja. Er hat es gut gemeint. Ihr wisst es nicht erst durch dieses Gespräch, ihr wisst es schon selbst. Ja? Satan, nach meinem Verständnis, ich hatte es heute schon mal gesagt, Satan macht fleißig Überstunden, weil er den Abgrund, der Abgrund aus Offenbarung 20 ist für ihn vorbereitet und dort will er so viele Menschen mitnehmen, wie es nur geht. Und er hat nur eins vor, dass wir Jesus so wenig wie möglich kennen und lieben lernen. Und damit, wenn ich jemanden nicht kenne, wieso setze ich mich da für ihn ein? Ja? Das werde ich nicht tun. Und so möchte er uns wirklich diese wertvolle Zeit, diese stille Zeit, dieses Besinnen auf Christus wegnehmen. Und hat so viele Angebote, die so schillernd und verlockend sind, dass wir dem doch, besonders die Jugendlichen, mehr nachgeben. Ja? Am besten man gewöhnt sich an, gleich morgens, wirklich in der Stille des Morgens, seine Gedanken zu Jesus zu richten. Wie kann man das machen? Wenn man das erstmal ganz passiv machen möchte, kann man zum Beispiel sich, ich habe am Bett einen CD-Player, dann hat man da eine schöne CD vielleicht schon eingelegt, Musik, die ein geistliches Lied hat, wenn man gar nicht in der Lage ist, vielleicht hat man schwachen Blutdruck oder so niedrigen, dass man gar nicht wach wird, dann drücke ich nur auf den Knopf und so kann man das anfangen, ja, damit man überhaupt seine Gedanken, sie hochgezogen werden zu Jesus. Eine Wasserflasche oder ein Glas Wasser am Nachttisch macht dir auch leichter, es erleichtert dir das Aufwachen, ja. Und ihr wisst ja vielleicht, dass der Tag abends anfängt, oder? Habt ihr noch nie gehört? Klar, ne? Da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Das heißt, je später ich abends ins Bett gehe, desto später komme ich morgens raus. Und ich muss früh raus, wenn ihr auf Schule oder Arbeit geht. Und dann habt ihr natürlich wenig Interesse und wenig Kraft. Für mich ist das nicht selbstverständlich, wie die meisten schon bemerkt haben, dass ich sehen kann. Und so ist mein erster Dank am Morgen an Gott, sodass ich sage, Herr, ich danke dir, dass du mir heute wieder Augenlicht für 24 Stunden gibst. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja? Ihr macht eure Augen auf und seht. Für mich ist es nicht selbstverständlich. Ja? Ich habe jetzt vor, euch aus meinen Erfahrungen mit der Andachtszeit, mit der stillen Zeit vor Gott, aus unserer Familie, von den Erfahrungen zu erzählen. Alles, was ich euch sage, haben wir selbst ausprobiert. Und das kommt immer am besten an eigentlich. Ja? Wir haben auch Fehler gemacht. Also man hat manches, wie einer sagte, zu lang gemacht, weil manchmal war es auch zu kurz oder zu irgendwas. Dann hat man irgendwo was anderes, die Gedanken schon hin. Das passiert alles. Ja? Wenn du Hausfrau bist und zu Hause bist, was ihr als Jugendliche ja noch nicht so seid, aber wenn ihr Familienfrauen sind, die könnten sich wirklich neben ihrer Hausarbeit beim Kartoffeln schälen, beim Gemüseputzen, beim Wäscheaufhängen oder Bügeln schon Gedanken machen, wie, lieber Gott, zeige mir, gib mir Weisheit, wie ich heute Abend mit meinen Kindern die Andacht so gestalten kann, dass sie Freude dran haben und dass sie wirklich ein Verlangen danach haben. Und ich habe da aus den Serien von den Fernsehen, wie ich ab, gucke ich sowas nicht, aber auch mal Hörspiele, die werden an einer spannenden Stelle hören die auf, ja, damit du das nun weiter siehst oder hörst. Das ist der Trick der Medien, ja. Und so kann man das auch machen, ja. In diesem Zettel in A5-Format, also jetzt schon A4-Format, habe ich mir aufgeschrieben, dass Gott mir behilflich sein möchte bei meiner Charakterveränderung. Es ist so wichtig, dass es unser erster Wunsch ist, dass Gott unseren Charakter verändern darf. Ja? Wir nehmen in den Himmel nur unseren Charakter mit. Das muss man sich mal vorstellen. Alle eure Bankkonten, eure Autos und eure materiellen Dinge, die können wir nicht mitnehmen. Und unsere Kinder wollen wir mitnehmen. Ja? Und so habe ich mir aufgeschrieben, Herr, zeige mir die Charakterschwächen, die ich noch nicht erkannt habe. Hilf mir zu erkennen, warum ich immer wieder der Versuchung zum, und dann habe ich eine ganze Punktlinie, nachgebe. Und dann habe ich dort meine sündige Neigung reingeschrieben, mit der ich zu kämpfen habe. Ja? Bitte mache mir die Fehler bewusst, die mich daran hindern, Jesu Wesen wiederzuspiegeln. Wenn wir unseren Beitrag zur Charakterveränderung leisten, unser Wollen ihm geben, ja, dann zögert Gott auch nicht, sein Teil zu übernehmen. Ist euch das bewusst? Ist das kalt? Oh echt, ihr seid gut. Oh, danke. Ich kann nur Heißes oder Warmes trinken. Ja, okay, danke schön. Ich habe festgestellt, was man sich aufschreibt, das merkt man sich länger, weil man es auch beim Aufschreiben merkt man sich schon und auch wenn man das dann immer vor Augen hat und lesen kann. Ja? Heute Vormittag sagte ich schon, ältere Geschwister können so lange beten, bis Gott ihnen einen Namen eines jungen Menschen ihrer Gemeinde aufs Herz legt, für den sie dann beten können. Das ist auch etwas, wo sie in inniger Verbindung mit Jesus sind. Ja? Habt ihr das schon mal gehört, dieses Rezept? Das verschreibe ich immer sozusagen für Menschen, die leichter zu Depressionen neigen und die schnell schwermütig sind und schnell ins Negative rutschen. Ja? Ich habe solche Jugendlichen, wo ich schon genau merke, die Stimme fängt an zu kippen, jetzt musst du was sagen. Ja? Und dann habe ich sie ermutigt und das klappt immer. Es klappt immer. Ich habe den Tipp von jemand bekommen, habe ich ausprobiert an mir und habe es dann weitergegeben. Und zwar legt euch ein Dank an Gott-Heft an. Das haben wir auch in der Familie praktiziert. Das heißt, wir haben jeden Abend in der Andachtszeit dieses Heft aufgeschlagen und reihum durfte einer von den Jungs reinschreiben, wofür wir heute danken können. Einfache, nur Wörter, manchmal auch keine langen Pamphlets. Ja? 10 Dinge, wofür kann ich heute danken? Fängt an mit morgens warmes Wasser, Müsli, Essen. Wir haben noch Eltern oder wir haben Geld, uns selbst zu versorgen. Wir haben eine Schule, wir können zur Schule gehen oder zur Arbeit. Wir haben die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen zu nehmen. Und der Clou daran ist, es müssen am nächsten Tag wieder 10 Danksagungen sein an Gott. Es müssen immer wieder neue sein, nicht die gleichen, niemals die gleichen. Und das verschafft uns dann wirklich eine Beziehung zu Gott. Ja? Danken schützt wirklich vor Wanken und Loben zieht nach oben. Bring doch das, was dich an deinem Ehepartner stört, zuerst zu Gott. Natürlich wirst du nicht so schnell eine Antwort bekommen. Dich stört was an deinem Freund, an deiner Freundin, an deinem Partner, und du könntest am liebsten in der Luft ihn zerreißen, weil er genau diese Neigung nicht aufgibt. Mann, oh Mann, oh Mann, das ärgert mich. Sag es doch zuerst zum himmlischen Vater. Ja? Von deinem Partner, wenn du ihm das gleich sagst, natürlich kriegst du sofort eine Antwort, aber es könnte auch einen Streit ausarten. Und Gott kann deine Gedanken, deine Sichtweise zu deinem Partner ändern, dass du ihn annehmen kannst, oder er verändert ihn. Fürbitte für andere, das habe ich auch gelernt, verkleinert die eigenen Sorgen. Ja? Je mehr ich für andere in Fürbitte daliege, desto weniger denke ich an meine eigenen Probleme. Es ist gut, wenn Ehepartner oder wenn man befreundet ist oder zusammenlebt, sich zur gemeinsamen Andachtszeit treffen. Mein jüngster Sohn war da ganz cool, aber die haben auch versucht, uns auszutricksen. Die haben dann immer gesagt, sie ist in Leipzig gewesen und er bei uns im Siegerland. Dann haben sie, wenn ich reinkam, gesagt, Matthias, hast du Hausaufgaben gemacht oder was? Wir machen gerade Andacht, natürlich am Skype, ne? Wir machen gerade Andacht, ne? Das war ein schönes Mäntelchen, ne? Das wurde dann aber fadenscheinig und so blöd sind die Eltern ja auch nicht, ne? Und dann haben wir das schon durchgecheckt, ne? Kann man auch machen. Aber es ist nicht schlecht, ja? Man kann auch über Skype, ihr habt ja heute die ganzen technischen Möglichkeiten, ob einer in A oder in B wohnt, ihr könnt immer zusammen sein, ja? Und es ist gut, wenn man mit dem Freund, mit der Freundin auch zusammen seine Gedanken, seine geistlichen Gedanken austauschen kann. Ja? Versucht doch mal das erste Jahr, wenn ihr in einer jungen Ehe seid, auf ein Fernsehgerät zu verzichten. Das hat mal ein alter Prediger den Tipp gegeben. Und wenn ihr in diesem Jahr seid, dann könnt ihr schon von Anfang an dafür beten, dass ihr nach dem Jahr das Ding gar nicht braucht. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ja, das ist ja schön und gut. Ja, wir sind 20 Jahre ohne Fernseher ausgekommen. Ja. Und als mein Mann 70 wurde, im wirklich gesegneten Alter schon, dann kam ein Fernseher ins Haus. Ich habe dann die Nase voll gehabt. Ich habe gesagt, das gibt's jetzt gar nicht. Du bist an meinem Computer und guckst immer auf, man kann ja da über Mediathek und so kann man ja dann, er war Sport, ja, mein Mann war Hochleistungssportler, er war Marathonläufer, er war auch sogar Olympionik, ja, in seiner Zeit natürlich, und er war Leichtathlet und hat dann immer Sport. Sport wäre kein Fernsehen, okay, sage ich, das ist eine Ansichtssache. Die Zeit war weg und ich kam abends nicht mehr an meinen Computer ran oder erst spät. Und dann habe ich gesagt, jetzt kriegst du zum 70. Geburtstag auf deine alten Tage einen Fernseher. Ja? Und den hat er dann knapp 2 Jahre hat er dann geguckt und ist er gestorben. Ist natürlich nicht wegen dem Fernsehen gestorben. Das war jetzt ein Joke. Ja, aber die gute Gewohnheit, wenn man sich doch mehr oder weniger ohne diesen Zeiträuber, ja, man muss sich selbst auch mal disziplinieren irgendwo und sagen, nee, ich brauche das jetzt nicht, der klaut mir nur die Zeit immer, ja. Und ihr seid abends so platt und abgeschlafft, dass ihr dann wirklich euch wie eine ausgepresste Zitrone fühlt, dann hängt man eben an der Glotze ab, sei sie nun Laptop oder Fernseher oder wie auch immer, ihr wisst das schon. Ne? Also unsere Jungs sind locker durch Abitur und Studium gekommen, brauchten das Ding auch nicht, ja. Denn manche sagen, ja, dann gehen sie zu den Nachbarn und gucken dort. Ja, was weißt du, was die da gucken? Ne? Das hat man auch nicht mehr im Griff. Heute haben Kinder schon im Grundschulalter manche Kinder Fernsehen auf ihrem eigenen Zimmer. Ja, das ist natürlich mehr als bedenklich. Ja? Verdirbt den Geschmack, um auf Gott sich zu konzentrieren. Bei unserem Jüngsten haben wir gesagt, wenn wir es nicht schaffen, bis zu seinem 16. Lebensjahr ihn zu Gott hin, also zu lieben, dann ist das nachher zu spät. Und wir haben nahezu täglich abends auch, ich war zu Hause, bei dem letzten Jungen war ich zu Hause und da konnte ich mir mehr Zeit nehmen. Und dann haben wir gesagt, okay Matthias, du darfst, also er 10, 11 war, du darfst am Computer sein, jeden Tag, eine Stunde, aber nur bei Regen. Der hat sich Regen geliebt, wenn Regen war, ne? Also da haben wir das war unsere Art jetzt, ja. Aber es gibt auch noch andere Beschäftigungen, ja. Wir haben ein kleines Försterhaus, Waldhaus, ist direkt auch am Wald und die haben sich da Baumhäuser im Sommer und so gebaut. Man muss nicht unbedingt vor diesem Teil sitzen, ja. Wir haben auch verschiedene Bücher gelesen, vor allem die von Ellen White. Da ich ursprünglich 37 Jahre in Ostdeutschland gewohnt habe, war es bei uns absolut kaum möglich, Schriften von Ellen White zu bekommen. Wir hatten 2 Bücher. Das war der erste Teil von Schatzkammer der Zeugnisse, der erste Band. Und das zweite war Erfahrung und Gesichte. Wir kannten das schon fast auswendig nachher, ja, weil wir nur diese beiden Bücher hatten. Als ich hierher kam, mein Mann war 20 Jahre Buchevangelist, der hatte alles. Jedes Buch, was von Ellen White hatte, der. Dann damals konnte ich noch lesen, da war das natürlich für uns interessant. Und Heute sprechen viele sogar in der Gemeinde sehr abfällig über Ellen White. Ich sage jetzt nicht die Gemeinde, im Norden Deutschlands sage ich nur grob, stand ich vor einer Gemeinde, hatte dieses Thema und da steht von, auch 200 Leute, der ganze Saal war voll, steht von hinten einer auf und ruft laut, also ganz provokativ natürlich, hat mich testen wollen, von hinten vor und sagt, ach Ingrid, die alte Miss Ellie hat uns doch heute überhaupt nichts mehr zu sagen. Jetzt hat er mich natürlich testen wollen. Was sagt sie jetzt, ne? Was sagt sie jetzt? Kann man nicht Astrid Lindgren Bücher abends mit den Kindern zur Andacht lesen? Da fällt dir nichts mehr ein, ne? Und was sagst du dann? Und was sagst du dann? Da habe ich gesagt, wenn ihr meint, ihr müsst die Astrid Lindgren Bücher lesen, dann könnt ihr das irgendwann machen, ja? Am Tag ist es fragwürdige Bücher auch, ja? Aber Andacht ist doch, wie einer von euch hier sagte, Zeit mit Gott. Da hat doch die Lindgren nichts zu tun, ja? Und so haben manche ein Verständnis, das ist schon gegen die Wand, ja? Ich habe mir ein eigenes Urteil gebildet und gerade zu diesem Thema bin ich erstaunt über die Aktualität ihrer weisen Worte. Und ich möchte hier etwas aus Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, ab Seite 469 vor euch zitieren, zu diesem Thema. Ja? Sie schreibt, Männer und Frauen, die angeblich die Heilige Schrift verehren und ihren Lehren folgen, verfehlen in mancher Hinsicht deren Anspruch zu erfüllen. Ihre Kinder erziehen sie lieber in ihrer eigenen verderbten Art als nach dem offenbarten Willen Gottes. Die Bibel zeigt Regeln für die richtige Erziehung auf. Wenn alle gläubigen Eltern sich danach gerichtet hätten, sehen wir heute einen ganz anderen, anders gearteten Typus von Jugendlichen auf den Schauplatz des Lebens treten. Wir vernehmen den sorgenvollen Aufschrei von Vätern und Müttern, die das Betragen ihrer Kinder beklagen, sich aber kaum darüber bewusst werden, dass sie für diese Sorge und Qual selbst verantwortlich sind. Manche richten ihre Kinder durch falsch angewandte Liebe zugrunde. Viele Eltern vergegenwärtigen sich nicht ihre von Gott aufgetragene Verantwortung, ihre Kinder von klein auf in rechten Gewohnheiten zu erziehen. Liebe Eltern, schreibt sie, ihr seid in hohem Maße für die Seelen eurer Kinder verantwortlich. Viele versäumen in den ersten Lebensjahren ihrer Kinder die Aufgabe, diese Aufgabe. Sie meinen, wenn sie dann schon älter geworden sind, dann wollen wir sie sorgfältig zu Jesus hin erziehen. Aber dann ist es schon zu spät mitunter. Eine fest entschlossene und geradlinige Handlungsweise wird die besten Ergebnisse zeigen. Zitat Ende. Also wirklich, vor mehr als 100 Jahren hat diese weise von Gott geführte Frau dieses geschrieben. Man meinte, es wäre in unserer heutigen Zeit. Es trifft genau unsere Lage. Und wenn ihr auch noch nicht Eltern seid, wenn Gott es will, werdet ihr Eltern. Also ist das auch nicht umsonst für euch. Ich wiederhole es jetzt zum dritten Mal am heutigen Tage und das ist mir wichtig. Wenn wir nicht selbst als Erwachsene das Bedürfnis haben, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen, was können wir da unseren Kindern weitergeben? Was sehen sie an uns? Und das wäre schade, wenn sie nicht sehen, dass wir in gelebter Beziehung mit Jesus leben. Auch mal unseren Frust auf den Tisch knallen und sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Wir haben jetzt hier dieses Problem. Man kann ruhig laut werden von Gott, der hält das aus. Ja, der hält das aus, noch viel mehr. Ja, aber nur nicht heucheln, ihr Lieben. Also das Heucheln, wenn das einmal die Kinder rauskriegen, dann habt ihr es bei ihnen verdorben bis in die Steinzeit hin und zurück. Also das ist meine Erfahrung, ja. Was geben wir unseren Kindern weiter, wenn wir Gottes Wort nicht weitergeben? Etwa die letzten Horrormeldungen der Medien, der Ärger über die Nachbarn, die Preissteigerungen, das alles hilft uns doch nicht durch den Alltag. Es frustriert uns noch mehr. Wenn die Kinder heute nicht mehr den Eltern gehorchen, was sie auch in der stillen Zeit der Andacht lernen durch Gottes Wort, wenn sie ihren Eltern nicht mehr gehorchen, dann könnte die logische Folge, wie wollen sie da Gott gehorchen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Warum sind so viele so schwach und kraftlos von uns? Weil wir meistens auf uns selbst schauen, auf unsere Launen, auf die Eigenheiten der anderen achten, anstatt über den Charakter Jesu nachzudenken. Vielleicht helfen euch jetzt ein paar Gedanken, die mir Jugendliche gesagt haben, und ich habe das extra hier eingebaut, weil hier Jugendliche sind, ja, zum besseren Verständnis. Ich möchte das hier einmal zusammentragen. Und sie möchten uns die Augen dafür öffnen, wie man ein oberflächliches Leben durch ein Leben mit Christus ersetzen kann. Manchmal fragen mich Jugendliche, wie es kommt, Mensch Ingrid, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, mit Gott zusammen zu sein. Der geht mir sowas von am A vorbei, so reden die mit mir, die dürfen so mit mir reden. Ja? Ich habe null Bock auf ihn. Meine Situation ist derzeit so desolat, dass ich bin mit Gott fertig eigentlich. Ja? Das läuft nicht nach meinem Plan. Sie sagen, es läuft nicht nach Plan, sie meinen natürlich nach meinem Plan. Ich bin hochgradig kurzsichtig, aber ich sehe hiermit gut, ja. Und so sind wir Menschen, ja? Und sie sagen, sie seien sehr skeptisch, sie zweifeln. Ja, sie sind in einem christlichen Elternhaus zwar aufgewachsen, ja, von Traditionen geprägt und von Mütter und Väter, Oma und Opa, bla bla, Erziehung und, den und der Umwelt. Und die jungen Leute, die in ihrem Umfeld sind, ihre Freunde, ja, die sind vielleicht nicht gläubig und sie sind zweiflerisch, ja? Und was ein Leben mit Gott angeht. Sie bezweifeln das, sie belachen das. Ja, man hat nicht immer nur christliche Freunde. Der springende Punkt ist, dass unsere Heranwachsenden noch keinen eigenen Glauben haben. Was habt ihr bis jetzt übernommen, ihr Jüngeren? Doch das, was eure Eltern euch sagen, ja? Und das ist nur übernommen, das ist nicht euer eigener Glaube, ja? Das trägt auch nicht auf Dauer, absolut nicht. Der Glaube der Eltern reicht einfach nicht aus und zum eigenen Glauben haben sie aus gewissen Gründen noch nicht gefunden. So kommen sie manchmal ins Zweifeln. Sie tarnen die Flucht vor Gott und wollen selbstbezogen und eigenständig leben, vor allem frei von Regeln. Das ist das Ziel. Sie möchten auch die Dinge dieser Welt noch genießen. Ein Jugendlicher sagte mal zu mir, Mensch Ingrid, weißt du was, du hast das alles schon durch, du weißt, was Verliebtsein ist, du weißt, was Geld verdienen ist, dein eigenes Geld zu haben, du weißt, was es ist, einen Mann zu haben, einen Partner zu haben, du weißt, wie das ist, ein Kind zu haben. Das haben wir alles noch nicht erlebt, das wollen wir alles erleben. Wir wollen Sex, wir wollen Fun, das ist ganz genau. Ist das Ihr gutes Recht, so zu sprechen? Ich finde ja, ich sage ein lautes Ja dazu, natürlich. Ich sage, der Haken ist nur daran, da gibt es nur einen Haken, ne? Jetzt kommt wieder das Aber. Oh, tja, Elend. Der Haken ist, dass Gott eine Uhrzeit hat. Der hat ein Limit gesetzt, das wissen wir nicht, ne? Wissen wir nicht wann. Dann sagt der Schluss, Pumpe aus. Im Unterricht, im Rallye, habe ich immer zu meinen Schülern gesagt, ey Leute, ihr braucht euch erst am letzten Tag eures Lebens bekehren. Habt ihr noch Zeit, lasst die Sau raus, macht wie ihr wollt, ja? Dann sagen die zu Hause, Ingrid hat gesagt, wir brauchen uns erst am letzten Tag unseres Lebens bekehren. Nächstes Mal kommen sie wieder und haben gesagt, meine Mutter war nicht dieser Meinung. Aha, sage ich habe euch provoziert damit. Ja? Und dann habe ich gesagt, warum ist das falsch? Ja, dann kamen sie selber drauf, die 13-, 14-Jährigen, und haben dann gesagt, ja, wir wissen ja nicht, wann ist unser letzter Tag. Ja? Und das ist der Punkt, ja. Wenn man zweifelt, kann man diskutieren, ja? Heute wird sowieso diskutiert. Wenn ich sehe, wie meine Enkelkinder, ja, die sind mit Diskussionen aufgewachsen. Die wird nicht gesagt, so, das wird jetzt so gemacht. Warum ist das so gemacht und warum ist das nicht so? Und dann geht das Diskutieren mit 4 Jahren, 3, 4 Jahren los. Da fällt dir nichts mehr ein, ja? Der Grund des Zweifels ist, dass wir uns noch zu sehr selbst lieben und Gott als Jugendliche kaum erfahren haben, ja? In Johannes 7, Vers 17 sagt Jesus selbst, wenn jemand will, des Willen tun, der wird immer inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst rede. Ja? Jesus verspricht uns, den Weg zu Gottes Gemeinschaft zu führen, aber er setzt voraus, er setzt einmal etwas voraus. Wisst ihr was? Er verspricht uns, dass er uns zu sich bringt. Was setzt er voraus? Zieht er uns an unseren 7 Haaren oder 14 Haaren und sagt, jetzt kommt zu mir, oder was sagt er? Ihr müsst das selbst wollen. Ey Mann, ihr müsst das selbst wollen. Wenn ihr das nicht wollt, ich werde euch doch nicht drängen. Ja? Aber das bedeutet, dass wir mit unserem Krafteinsatz das selbst wollen. Ja? Aber wollen wir dieses Wollen überhaupt? Du musst dir vorstellen, hier stehst du, ja? Setz deinen Namen ein. Links steht Satan, rechts steht Christus. Und du stehst da mitten. Jeder will dich haben. Wow. Und der eine bietet mehr als der andere. Ja? Und wir wissen genau, das, was Satan bietet, ist interessanter, weil es jetzt uns angeboten wird. Was Jesus uns anbietet, ist ja vielleicht noch ein bisschen später. Ja? Aber er bietet uns auch für dieses Leben schon Hilfe an. Ja? Wir können unsere jungen Leute ermutigen, in der Bibel zwar zu lesen, was uns von Jesus persönlich berichtet wird, zum Beispiel im Johannesevangelium. Wir werden von ihm ermutigt, seine Worte zu hören, aber nicht so nebenbei mit Kopfhörern auf den Ohren und Rockmusik dabei. Ja, dann kann man da nichts lernen von Jesus. Ich denke, unser Fehler ist es, das Christentum zu denken, hier oben im Oberstübchen, zu denken, anstatt es zu leben. Wir haben Worte, 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 1625 Worte haben wir, ja? Aber Taten, ja, in der Tat. Es kann sein, dass wir selbstbezogen leben und anderen selbstloses Handeln vortäuschen. Na, das ist erst ein Ding. Wir entschuldigen uns vor uns selbst und so lange, bis wir unsere Selbstrechtfertigungsversuche glauben. Wir schieben die Schuld einfach auf von uns weg, indem wir sagen, oh, es sind die Gene, es ist mein Temperament sowieso, die augenblickliche ungünstige Situation in meinem Leben ist es, die Umwelt sowieso, in jedem Fall, natürlich immer die anderen, ja? ich auf keinen Fall. Fangt an, sehr ernstlich zu beten und ermutigt eure Söhne und Töchter oder ermutigt euch selbst durch Gottes Wort, es ebenso zu tun, mit ganzem Herzen, die Kehrtwendung zu Jesus zu machen. Wenn wir mit Gott ehrlich und vertrauensvoll reden, sollten wir ihm unsere gescheiterten Vorsätze bekennen, ebenso unsere Ängste und Zweifel vorlegen, unseren Frust, unseren Jammer, unsere Sehnsüchte. Der Gott braucht doch nicht uns, aber wir brauchen ihn. Wenn wir das aussprechen, obwohl er es weiß, aber wenn wir es aussprechen, unsere Nöte, unsere Probleme, unsere Sehnsüchte, unseren Frust, unsere Fragen, ja, unsere mangelnde Freude, unser mangelndes Vertrauen, dann wird er darauf Antwort geben. Es gibt da auch wieder nur einen Haken und der stört mich so. Der stört mich echt. Dieser Haken heißt, wir leben im Nano-Zeitalter. Es ist so schlimm. Ich schicke heute eine E-Mail ab nach Shanghai, ab in die Türkei, ab nach sonst wo, nach Ulaanbaatar habe ich jetzt mal eine geschickt. Das war eine ganz komische Sache. Brauchte auch jemand Hilfe? Ja, und die ist sofort mit, zack, ist sie drüben. Sind wir noch gewohnt zu warten? Wir sind nicht gewohnt zu warten. Und wer kann heute noch auf Jesu Antwort warten? Bei Gott gibt es drei Wörter. Die eine heißt ja, die andere heißt nein und die dritte, wie heißt die? Richtig, warte. Warte. Ja, das ist doch ein Ding, was uns schwerfällt. Ja? Und etwas sehr Wichtiges sollten wir ganz vorne anstellen. Haben wir schon einmal um unsere Sünden gebetet? Habt ihr schon mal, bevor ihr euren ganzen Bittkatalog bei Jesus ausschüttet in der Andachtszeit, habt ihr schon mal eure eigenen Sünden zuerst mal Jesus vor die Füße gelegt? Habt ihr daran schon mal gedacht? Und in jedem Falle könnt ihr dann auch gleich mal eure Gewohnheitssünden dazulegen. Was man ständig macht, immer wieder in die gleiche Falle reintappt. Erstmal hinlegen, dieses ganze Gepäck, dieses Schuldengepäck vor Jesus absetzen. Wir dürfen uns nicht mit unserem Selbsterhaltungstrieb entschuldigen, dem Konkurrenzkampf oder der Notwendigkeit, sich durchzusetzen. Jesus wird dir auf ehrliches, aufrichtiges Gebet antworten. Ich bin da sicher, weil ich habe es selbst schon erfahren. So wird aus dem Gebet ein echtes Gebet, und zwar das Gespräch mit Gott. Und dann, was wir heute auch schon sagten, nach dem Amen bete weiter. Sei einfach mal still. Sei einfach, wo haben wir das heute gesagt? Ich glaube in der Lektion heute Morgen. Ja? Es gibt einen Buchtitel, der heißt Nach dem Amen bete weiter. Das heißt, wir stehen auf, nach dem Amen gehen unsere Geschäfte nach, oder? Wie macht ihr es? Machen wir alle so meistens, ja? Aber habt ihr es schon mal probiert, nach dem Amen still zu sitzen? Fangt mal mit 2 Minuten an. Stille zu sein. Ich habe inzwischen, erst habe ich Zettel gehabt, ich habe inzwischen jetzt ein Heft. Ja? Und in diesem Heft schreibe ich alles ein. Ingrid, sieh zu, dass du zu Elisabeth gehst, dass du dem Thomas mal anrufst, dass du dort mal hingehst. Dort ist ein Mädchen, die hat jetzt schon, ist schon 2 Monate überfällig. Ja, es könnte sein, dass sie mit 16 jetzt schwanger ist. Sieh zu, dass sie das Kind nicht abtreibt. Geh hin, ruf sie an, schick eine WhatsApp, fahr zur Not hin. Ja, und dann komme ich im rechten Moment und sie hatte für den nächsten Tag eine Interruption geplant, einen Abbruch. Ja, und dann renne ich von Pontius bis Pilatus. Es gibt Babyklappen, es gibt, wir haben heute in Deutschland so viel, so viel. Ich habe immer nur einen Wunsch, trag das Kind aus. Ja, weil sie denken, schnell weg, ja, dass man es nicht sieht. Und später kriegen sie vielleicht kein Kind, gar kein Kind mehr. Ja? Und so bin ich mit Babyklappen in Kontakt oder es sind Pflegeeltern übers Jugendamt, die ein Kind gerne aufziehen wollen, weil sie krampfhaft suchen, sie kriegen keine eigenen Kinder. Ja? Und dann kommst du noch einen Tag vorher, vor dem Termin, und Gott hat das so geplant, so gemacht, dass das Mädchen das Kind tatsächlich ausgetragen hat. Wahnsinn, zack, wäre wieder ein Leben weg, ja. Bevor es in Berlin die Babyklappen gab, sind jetzt schon viele Jahre, es ist von Adventisten gegründet worden, aus Waldfriede, und zwar von der Gabi Stangl, ja, Krankenhausseelsorgerin. Bevor es diese Seelsorge gab, hat es jedes Jahr 60.000 Embryos, wie heißen die, Föten, abgetriebene Menschen in Müllcontainern von Berlin gegeben. 60.000, ganze Stadt. Und nun gibt es diese Babyklappen. Ja, da kann man hinten rumgehen. Meistens in den Großstädten gibt es solche Krankenhäuser. Da wird das Kind in eine Klappe gelegt. Das rutscht dann rein, gleich in ein Wärmebettchen. Habt ihr schon mal gehört davon?
Ja.
Ja? Und das ist etwas ganz Wunderbares. Ja? Menschen bleiben am Leben. In einem echten Vertrauensverhältnis kannst du dein ganzes Herz vor Jesus ausschütten. Du brauchst dann auch nicht mehr deine Clique, die dir solche blöden, coolen Sprüche geben, die dir gar nicht weiterhelfen. Ja? So wie es Zeit braucht, mit Freunden sich auszutauschen, ja, die dir wirklich echte Freunde geworden sind, so braucht es auch Zeit, dass wir Jesus kennenlernen. Das brauchen wir einfach. Und du sagst dann, wenn ich nur dranbleibe, wenn ich nur dranbleibe an dieser Beziehung mit Jesus, das wird mir helfen. Und ich werde aus Liebe zu ihm seine Wege, die er mich führen will, annehmen, ja sagen. Wichtig ist, dass du nicht liegen bleibst, wenn du einmal versagt hast. Ich möchte euch die Geschichte von Paul und Larry erzählen. Sie ist aus einem Missionsbrief von Helmut Hauwein entnommen. Kennt ihr die Missionsbriefe? Kennt ihr vielleicht, ja? Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Sie ist eine wahre Geschichte. Ich möchte sie hier an dieser Stelle denen erzählen, die mit Gott zurzeit im Clinch liegen. Ja, ich sage das mal. Das kann man durchaus. Ja? Gott hat mir alles genommen, was ich jemals ersten Grades hatte. Ich habe nur noch meine 3 Kinder. Und meint ihr, dass ich da immer sage, hallo, lieber Gott, danke, schick mir bald das Nächste? Nein, man ist doch keine Maschine. Ich habe erst vor 8 Monaten wieder einen Mann verloren. Ja, da wäre ich doch nicht Hurra schreien. Und da kommt es schon mal, dass du in so viel Scherben sitzt, dass jede Bewegung eine Blutung verursacht in deiner Seele. Und das ist normal. Und dann gehst du zu Jesus hin und was tut er? Er schweigt. Und das kann dich in Zorn bringen. Und dann sagst du, was will ich mit dem Gott? Meine Kollegen haben früher gesagt, Mensch Ingrid, hast du noch einen Schuss? Das gibt's ja gar nicht. Du lebst mit einem, den du nicht siehst und der lässt nur Leid, Leid, Leid in deinem Leben zu. Da geht's uns Ungläubigen doch besser. Denk mal am Psalm 73, ne? Da geht's uns Ungläubigen noch viel besser. Wie uns ist die Leberwurst in der Hand viel mehr und viel besser wert als dein Gott, den du nicht siehst und der aber Schlag auf Schlag in deinem Leben zulässt. Was ist das für ein Freund? Was ist das für ein Vater? Und was sagst du dagegen, wenn du wieder mal knietief drin steckst? Was sagst du dann? Das fällt mir nicht leicht, ja? Und so möchte ich euch jetzt die Geschichte von Paul und Larry erzählen. Paul und Larry hatten eine WG. Sie waren beide Studenten. Und Paul war der gläubige Student. Und der Larry, der hat Scheibenwischer gemacht, ja? Also wie kann man nur? Morgens, vorm Aufstehen, aus dem warmen Bett raus, runter auf die Knie und dann beten und da Bibel lesen und Gott alles mit Gott sprechen. Ja, sag mal, was soll das? Was bringt dir das? Da sagt der Paul, das brauche ich. Das hilft mir. Und dann macht er mit ihm einen Deal. Er hat die ganze Zeit schon für seinen Zimmerkollegen gebetet und dann hat er gesagt, pass mal auf, Larry, würdest du für mich, mach das doch einfach nur mal für mich, ja? Würdest du mal zwei, kennt ihr die Geschichte? Kennt ihr die? Würdest du mal 2 Wochen lang mal eine Bitte nachkommen? Ja, was soll ich machen? Ja, 2 Wochen, lass dich jeden Morgen eine Viertelstunde, das sind 15 Minuten, von Gott wecken, entweder stellst du den Wecker oder Gott wird dich wecken durch ein lautes Geräusch draußen, das macht er, oder eine Fliege auf der Nase oder irgendwas, er wird was tun. Lass dich wecken von ihm, trink Wasser, dass dein Gehirn gleich erfrischt ist morgens und dann liest du ein Kapitel in der Bibel. Fang mit Johannes an, da wird Jesu Leben ganz toll beschrieben. Und dann betest du, dann sagst du Gott einfach so, wie wenn du mir das sagst, sagst du Gott deine Tagesanliegen. Was? Eine Viertelstunde? Naja, okay, für 2 Wochen war überschaubar für Larry und er denkt, das mache ich jetzt. Natürlich liegt der Paul auf Knien und sagt zu Gott, du hast gesagt, Herr, naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Ja? Wenn wir einen kleinen Schritt auf Gott zukommen, dann macht er einen großen Schritt auf uns eigentlich zu. Nur wir müssen den ersten Schritt, wir müssen den Fuß in Jordan stellen. So, Larry fängt an. Eine Woche geht zack, zack, ist die rum. Paul, nichts passiert. Paul geht wieder auf die Knie und sagt, Herr, dein Wort steht hier und du hast noch nie deine Verheißung nicht erfüllt. Also bitte, hier steht, jetzt mach was. Die 2. Woche ist bis auf einen Tag rum, nichts passiert. Nach Ende der 3. Woche sagt Larry zu Paul, Paul, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr ohne Gott leben. Jetzt dürft ihr Amen sagen. Amen. So ein Gott haben wir. Habt ihr das auch schon mal gemerkt, dass der Gott manchmal so kurz vor knapp eingreift? So ganz kurz vor knapp? Das schafft er. Und so hat Larry Bibelstunden bekommen und war so interessiert, weil er von Jesu Liebe ergriffen war und der Heilige Geist durfte an seinem Herzen arbeiten. Und es war eigentlich das Schönste, was jedem Menschen passieren kann, wenn man es mit Gott ehrlich meint. Nun möchte ich euch sagen, Jugendliche, die mit regelmäßiger Familienandacht aufgewachsen sind, das ist statistisch regelrecht festgestellt worden, ja, die haben stärkere christliche Werte und neigen weniger zu Rauchen, zum Drogenkonsum und zur Mediensucht. Also Jugendliche, die stärkere geistliche Verbindung haben, regelmäßige Familienandacht, ja, die so aufgewachsen sind. Wer von euch, das will ich jetzt mal fragen, oder ist das zu indiskret? Wer von euch ist mit Andacht als Kind in der Familie aufgewachsen? Hebt mal die Hände, dass ich sehe. Tobias habe ich jetzt zuerst gesehen. Wer sind die anderen? Ja, ich sage einfach mal so also pauschal. Wer ist mit regelmäßiger, ja, sage ich mal, das ist ein Danke, das ist mit regelmäßiger Andacht, ob sie nur einmal in der Woche war oder jeden Tag aufgewachsen. Der Block ist hier wirklich, was ist denn mit euch hier los? Sehe ich schlecht? Das ist jetzt krass. Oder seid ihr alle erst später zum Adventist, zum Glauben gekommen? Schade, ne? Aber es ist gut, es ist nie zu spät, ne? Es ist nie zu spät, ja. Warum nutzen wir also dieses starke Mittel der stillen Zeit vor Gott so wenig? Vielleicht erinnerst du dich an langweilige und lange Andachten, hat vorhin auch schon einer gesagt, ja? Aus deiner eigenen Kindheit. Da hat der Vater angefangen, die ganze Tageslast vorzulegen, lieber Gott. Und du siehst, was Manuela heute wieder für Mist gemacht hat. Bitte vergib ihr das. Und oh, das finde ich so ätzend, finde ich das. Oh nein, ganz schlimm ist das, ja? Wenn man aufgrund seiner Autorität als Vater oder Mutter Dinge an Haaren zu Jesus hochzerrt, da vergeht dir alles, ja? So etwas willst du dann deinen Kindern nicht weiter mitgeben. Vielleicht weißt du das alles im Herzen auch, aber vielleicht hast du einen Partner, ja, haben manche auch. Ich betreue Ehepaare auch, die, wo einer in der Ehe gläubig geworden ist und der andere ist ungläubig geblieben. Das ist keine einfache Situation, sage ich euch, ja. Und wenn die Kinder noch da sind, ja, du musst dir vorstellen, hier ist ein Podest, hier oben stehst du und unten steht der Ungläubige, wer zieht wen, also ohne physikalisches Gesetz zu kennen, wer zieht wen schneller wohin? Ja, runter. Ja, natürlich. Das ist einfach so, ja? Und dann sind die Kinder, die sehen, wie die Mutter an der Glotze hängt und an diesem hängt hier, ja, dann sagen die, wenn Mama das macht, können wir es auch machen, ja? Kannst du als Geistlicher, also deswegen, Leute, zieht nicht am fremden Joch. Also wartet lieber noch, als dass ihr einen Ungläubigen euch befreundet, ja? Und wenn du meinst, du wirst ihn bekehren oder Gott kann ihn bekehren, dann sage ich dir eins, nur 1%. Nur 1%. Ist hart, ne? Nur 1% bekehrt sich. Das sollte man sich überlegen. Jetzt habe ich hier etwas über kleinere Kinder in der Erziehung, aber das wollt ihr ja gar nicht hören, oder wollt ihr das hören? Nee, ne, das ist ja jetzt, ich habe jetzt gesagt, hier sind mehr Familien, deswegen habe ich vorhin gefragt, ja. Achte darauf, dass du, dass deine Kinder während der Andachtzeit wirklich sich ruhig verhalten, ja. Das ist eine gute Vorbereitung auch auf den Sabbat, ja. Es ist gut, wenn du mit den Kindern laut betest oder auch selbst laut betest. Wenn du laut betest, auch als Jugendlicher, dann gehen deine Gedanken nicht spazieren. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du leise betest, was passiert da? Da spazieren deine Gedanken durch irgendwelche Irrgärten, ja? Hier oben drin, ja? Wenn man laut betet, dann hört man sich selbst reden und das ist nicht schlecht, ja? Es ist gut, wenn einer in der Familie die Andacht am Tag schon vorbereitet, ja? Sodass man abends dann nicht irgendwas, sondern richtig sich gut vorbereitet, wie wenn man auch ein gutes Essen kocht, ja? Das schmeißt man auch nicht irgendwelche Sachen zusammen. Wer erinnert sich von euch, dass ihr freitagsabends in der Familie einen wirklichen Höhepunkt als Andacht gestaltet habt? Erinnert ihr euch daran? Gab es etwas in eurer Familie, wo ihr freitagsabends was Schönes, Besonderes zu essen hattet, dann wurde am Freitagabend gesungen oder wo bei wem gab es das? Ach guck mal, jetzt gehen die Hände ja hier hoch, hallo? Das ist interessant, ja? Warum am Freitagabend? Ich stelle mich jetzt einfach mal ein bisschen blöd, ich will euch mal reden hören. Sabbatanfang, ganz genau. Ist das was Besonderes? Ja, natürlich. Und wenn wir sowas dann erfahren haben, dann geben wir das auch unseren eigenen Kindern nachher weiter, ja? Ich kann mich auch erinnern. Bei uns gab es immer, das klingt jetzt so albern für euch, aber ich komme aus einer Zeit, wo es ein bisschen noch nicht so gut war, ja? In 50er, 60er Jahren, bei uns gab es immer Freitagsabend Brötchen und Kakao. Was sagt ihr heute? Ist gar nichts, ne? War für uns was Besonderes. Oder Nussmus mit Honig, sowas kannten wir gar nicht. Das gab es nur Freitagabend, ja? Heute hast du ringsum 1000 Sorten, ja? Na, vielleicht nicht ganz so viel. Ja? Und sowas gab es. Und wir haben uns in meiner Familie, haben wir uns angewöhnt, meine Zeit haben wir das auch gemacht, eine Dose, die wurde beklebt, irgendeine Keksdose, eine alte, wurde beklebt mit schönem Papier, oben Schlitz rein und jeder aus der Familie, wir waren 5 in der Familie, ja, 3 Jungs und die Eltern, und dann hat jeder in der Familie den Auftrag bekommen, jetzt hört ihr schön zu hier, jeden Tag wird immer noch schlecht geredet, ne? Och Mama, der hat mir und die hat mir und so, kennen wir ja alles, ne? Sollten, hat mein Mann und ich mir, hatten wir uns ausgedacht, jeder in der Familie sollte über jeden anderen der Familie die ganze Woche etwas aufschreiben für sich, ja, Zettel, was Gutes. Der hat mir bei den Schularbeiten geholfen, der hat für mich den Müll rausgetragen oder meine Schwester hat nicht gepetzt, als ich ihr was erzählt habe oder sowas. Was denkt ihr, wie das die Familie zusammenschweißt? Und dann wurde das auf Zetteln geschrieben, zusammengefaltet, in die Dose gesteckt. Freitagabend wurde die Dose aufgemacht. Ja? Einer war immer der Leiter an diesem Abend, nicht nur die Eltern, haben auch die Kinder gemacht. Und dann wurde rausgenommen. Jeder kannte die Handschrift, aber derjenige, der das geleitet hat, hat gesagt, wer könnte das geschrieben haben? Wurde vorgelesen, wer könnte das geschrieben haben? War hochinteressant, ja? Und dann hat man sich gefreut, wenn auch mal der Ehepartner dem anderen Ehepartner was Gutes getan hat. Ja, es könnte etwas sein. Also uns hat's, wir haben es ein paar Jahre gemacht, uns hat es sehr gut gefallen. Ja? Die Kinder, die dann noch nicht schreiben konnten, die haben dann auch was gemalt. Ja? Das war immer eine schöne Sache. Die Wärme, die bei einer solchen Andacht ausgestrahlt wird, bleibt wirklich als leuchtende Erinnerung zurück. Das kann ich euch versichern. Ja? Schulkinder, das habt ihr jetzt auch nicht. Also wenn man größere Kinder hat, man kann zuerst, sollte man sie reden lassen. Ja? Wenn man gleich das gute Gotteswort auf das schüttet, was die im Herzen haben, oder auch ihr als Freunde untereinander, ja? Ich kenne einige, die machen Skype-Hauskreise, ja? Und ich bin in einem auch mit drin. Dann wird erstmal ausgeleert, was am Tag so gelaufen ist. Denn wenn du das gute Gotteswort gleich auf den Müll schickst, der dich hier drin quält, ja, der dich noch so belastet, ja, weil du ungerecht von dem oder der behandelt worden bist, das muss erstmal rausgesprochen werden. Entweder wenn du alleine bist, zu Gott hochgesprochen werden oder mit den anderen besprochen werden, dann werden die dir sagen, du hör mal, da musst du erstmal, wir beten jetzt, dass du auch vergeben kannst, zum Beispiel, ja, mein Chef hat mich ungerecht behandelt oder so. Und wenn der dann leergefegt ist, dieser Herzensboden sozusagen, dass Jesus das bereinigt hat, dann kann Gott hier wirklich, dann wird das Wort auch Frucht bringen. Aber bei uns wächst es vielleicht nicht, weil wir immer auf unseren, sozusagen auf unseren Dreck, auf unseren seelischen Sperrmüll drauf machen. Ja? Für uns wurde es auch zur guten Gewohnheit, die Lektion zum Sabbat täglich zu machen. Ja? Siehst du heute selten, dass Lektion noch gemacht wird, ja? Die Bibellektion mit den Kindern oder auch von uns selbst. Ja? Ich habe auch nicht bis zum Beginn des Religionsunterrichts gewartet, sondern bereits im Grundschulalter der Kinder die Bücher des Alten und Neuen Testaments auswendig lernen lassen. Wir als Eltern natürlich mitgemacht. Ne? In wie vielen Sekunden schaffst du das Alte Testament durchzugehen? Ja? Das geht denn so los, ne? Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik, Esra, Nehemia, Esther, Hiob, Psalm, Sprüche, Prediger und so weiter. Ja? 14 Sekunden, ich habe sie immer getoppt, war mein Job. Ich habe hier am Tag als Hausfrau nichts zu tun gehabt, konnte ich mir immer wieder, ne? Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Galater, und das ging ganz durch. Ja? Und dann hast du ja als Hausfrau sowieso nichts zu tun zu Hause. Ne? Das bisschen Haushalt, ne? Kennen wir. Dann kannst du dir zum Beispiel abends schon, für abends, wenn du Andacht machst, Bibelverse aussuchen, nimm nicht gerade die Geschlechtsregister, und dann bist du so gut, dass deine Kinder dann wissen, ja, sie suchen dann nachher nicht mehr Josua, aber Hebräer, und können das auch für den Sabbat, wenn der Prediger vorne die Bibeltexte vorliest, können sie mit aufschlagen. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut ist das. Das ist eine Möglichkeit, die man auch machen kann, ja. Es gibt auch Bücher, man kann Quizbücher auch machen. Mein jüngster Sohn, meine Söhne waren alle 8 oder 9 Jahre auseinander. Ja? Das war situationsbedingt bei mir. Und Also natürlich jeder für sich aufgewachsen. Wir hatten schon, der Älteste war 18, als der Jüngste geboren wurde. Ne? Das ist schon, hat schon was. Aber bei dem Jüngsten habe ich die Nachbarkinder dazu genommen. Da habe ich doch keine Probleme mit. Ne? Da habe ich gedacht, Danny, komm mal mit rüber und Jacqueline, komm mal rüber. Ja? Waren in dem Alter ungefähr, nur 1-2 Jahre Unterschied. Und dann habe ich mit denen Andacht gemacht, weil mein Sohn nicht allein sein sollte. Und dann habe ich mit denen Schritträtsel gemacht. Da wurden 5 Gegenstände hingelegt und dann wurden biblische Fragen, Quiz gestellt. Und dann sind die in Schritt und wer als Erster ankam, die gehen in die Kirche, sind die gegangen und die waren gar nicht so dumm. Bei Kirchen, es wird heute noch auswendig gelernt, sage ich euch. Ja? Wenn die den Katecheten oder wie heißt das, diesen Katechumenenunterricht haben, diesen Konfirmanden und Konfi haben, die können mehr auswendig wie unsere. Ja? Das hat mich schon beeindruckt. Ne? Da haben sie auch was gekriegt und habe ich da irgendwelche Kleinigkeiten gehabt zum Naschen oder sowas. Ja? Habt ihr schon mal versucht, in 5 Minuten einen Brief an Jesus zu schreiben? Nicht wegen der Schnelligkeit, sondern was ist euch so wichtig, was ihr Jesus fragen würdet? Haben wir auch mal als Familie gemacht. Ja? Was ist uns so wichtig? Oder erzähle doch abends in der Familie mal von Jesu Enttäuschungen. Stell dir mal vor, sagst du zu deiner Frau, wenn Jesus jetzt hier wäre, dann könnten wir ihn auch fragen, Herr, was waren deine größten Enttäuschungen? Dann würde er wohl sagen, ach ja, ich wollte, dass die Menschen auf mich gehört hätten. Gleich am Anfang habe ich ihnen so einen wunderschönen Garten gegeben. Die hatten alles da drin. Ja? Die brauchten nur pflücken und sammeln, mehr nicht. Und sie haben es nicht genutzt. Und sie haben versagt, sie sind ungehorsam geworden. Dann hatte ich ja noch Plan B. Und auf Plan B, auf die Erfüllung von Plan B warten wir ja jetzt noch, dass Jesus wiederkommt. Ja? Ich laufe den Menschen hinterher. Aber sie haben so viele andere Sachen, was ihnen wichtiger ist. Ja? Die Menschen könnten mich eigentlich in meinem Liebesbrief erkennen, aber ihnen sind andere Dinge wichtiger. Man kann um Lust und Freude beten, in Gottes Wort zu forschen. Das Bibellesen macht am Anfang genauso wenig Spaß, wie wenn du ein Musikinstrument lernst. Wer von euch spielt ein Musikinstrument? Na, sind doch einige, ja? Also, wenn ihr ein Musikinstrument gelernt habt, wenn ihr euch noch erinnert, ja, bei mir hat es mal nur zur Flöte gereicht, nachher konnte ich die Noten nicht mehr sehen. Das ist am Anfang, klingt das so ein bisschen schief alles, ne? Da hat man keine Lust. Je weniger und je seltener du übst das Instrument, desto länger dauert, bis du es kannst, logisch. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn du natürlich Jesus nur begegnest mit der Hand schon an der Türklinke, also Jesus, denk dran, heute schreibe ich eine Klassenarbeit, heute ist das und das und das, habe ich einen Termin bei dem und bei der, bitte mach das alles wohl und behüte mich, tschüss, Amen. Das denn für eine Sache? Amen, tschüss, so rum müsste ich sagen. Falsch gesagt. Was ist das? Sprich dein Kind so oder so an oder sag es dir selber. Du sollst Gott danken, dass du heute wieder genug gesund aufstehen konntest, dass du so Gutes zu essen hast. Bald kommen lange und gelangweilte Gesichter, weil wir alles ja haben. Ja? Wenn du nicht mal wenigstens ein Jahr über Adra in einem Land warst, wo die den Kitt nur aus den Fenstern essen oder irgendwas, weil sie nichts zu essen haben, ja? Dann weißt du nicht, wie gut es dir geht. Sprichst du aber so, Hi Kids, stellt euch vor, ihr wacht auf und sofort spürt ihr einen stechenden Schmerz. Mann ey, vielen Leuten geht das so. Und bevor ihr weiter über den Schmerz jammern könnt, fällt euch doch nur mit Schrecken ein, dass ihr ja nur ein Stück trockenes Brot habt und eine Tasse von 3 Tage altem Tee. Ihr liegt auf einer alten Pritsche, wo das Unterbett löchrig und dünn ist und das Zimmer ist reichlich voll mit Kakerlaken besät. Eure Mutter ist, weil sie in den Slums von Detroit lebt, bei irgendwelchen piekfeinen Leuten als Waschfrau tätig. Euer Vater sitzt am Straßenrand, der lamentiert nur, der ist arbeitslos. Es gibt doch wirklich ungezählte Menschen auf der Welt, die das Wort Müsli oder Cornflakes oder frisch bezogenes Bett oder Duschen noch nie gehört haben, geschweige es denn probieren und genießen konnten. Und da kommt euch der Frust auf, oh wie blöd, ich muss heute wieder in diese beknackte Schule zu dem Dovi von Lehrer diese bescheuerte Arbeit schreiben. Und hoffentlich macht meine Mutter heute meine Lieblingspizza eben an, ich flippe sonst aus. Wie stehen wir mit diesen Gedanken und mit diesen Einstellungen, mit dieser Einstellung vor Jesus? Am besten, du benutzt den kürzesten Abstand zwischen deinen Knien und dem Fußboden und gehst und sagst, Herr, ich bitte dich um Vergebung. Gerade jetzt, finde ich, für die Endzeit ist es so wichtig, dass wir uns vorbereiten. Alle meine Schüler damals und auch ich selbst mit, haben den 91. Psalm auswendig gelernt. Könnt ihr den auswendig? Wie geht der? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Was spricht er? Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet mich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht und vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht und vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist meine Zuversicht, der Höchste ist meine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn, was denn? Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen wirst du treten. Er liebt mich. Der Mensch, sagt Gott, er, der Mensch, der mich liebt, den will ich erretten. Er kennt meinen Namen, kennt ihr seinen Namen? Ich will ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not und will ihn herausreißen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen meine Heil. Ihr Lieben, das ist zurzeit mein Psalm, mit dem ich Gott in Ohren liege. Ja? Und wo ich mitunter auch selbst nicht weiter weiß. Die Jugendlichen dürfen davon nichts mitbekommen. Die müssen immer eine strahlende und ausgeglichene Ingrid haben. Ja? Aber man selbst, ihr braucht das, Leute. Ich bin zweimal blind gewesen und jetzt wieder auf dem Weg. Und ich sage euch, ich betrachte die Abhängigkeit von Gott als mein höchstes Glück. Das heißt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Sag Gott ab und stirb, Hiobs Frau, Zitat Ende. Oder du krallst dich wirklich fest an Jesus und sagst, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Um die könnt ihr auch in der stillen Zeit mit Gott reden, sprechen. Normal hole ich an dieser Stelle immer 3 Erwachsene und 3 Kinder nach vorne. Wollen wir das machen oder nicht? Wie seid ihr drauf? Ihr seid gut drauf. Wollen wir das machen? Dann holen wir mal 3 Jugendliche nach vorne und 3 Teenager oder Kinder. Jetzt wollen wir mal sehen, wer in 30 Sekunden was drauf hat. Ich möchte euch jetzt ein paar Fragen stellen. Und wie seid ihr drauf? Seid ihr besser als die Kinder oder umgekehrt? Das wollen wir testen. Wer kommt jetzt hier freiwillig von 3 Erwachsenen mal nach vorne? Der Jack muss als erster kommen. Der muss jetzt der ist ja Prediger, ne? Der muss die ganze Gemeindeehre jetzt retten. Okay, jetzt kommt noch jemand. Nee? Er geht nur von rechts nach links, von links nach rechts rüber. So, wer kommt? Ja, ihr zwei, ihr Jungs, kommt nach vorne. Ja, ihr kommt nach vorne, aber die Erwachsenen müssen auch kommen. Bring deinen Bruder mit, ne, oder? Zwillinge machen eh mal alles zusammen. Oder? Wer ist noch der Dritte für euch? Da, oh, hier, guck mal. Sehr gut, sehr gut. So, ihr stellt euch mal hier hin. Und nach vorne, richtig nach vorne, nach oben. Und jetzt noch 3... Jetzt noch drei etwas reifere Jugendliche, sage ich mal. Oder, los, jetzt ziert euch nicht, das kommt nach vorne. Kommt, wer macht sich denn hier in den Hosen? Wenn ich euren Namen jetzt kennen würde, würde ich sie sofort sagen. Aber ich nehme Marcel nicht, den ich kenne, der weiß eh schon alles. Das ist, ich will normal das Volk jetzt nehmen. Also der Jack kommt und nochmal zwei andere. Ey, los. Mann, wir gehen hier nicht aufs Schafott. Ja? Arthur ist gut, hier hinter. Aber ihr dürft nicht, meine Ausführungen sind sehr groß geschrieben, das dürft ihr nicht sehen natürlich. Noch ein Mädchen, noch eine junge Schwester. Wer? Elvira, du bist immer für alles gut, das ist dein einziger Name, den ich von zwei Elviras kenne ich hier nur. Kloppt euch?
Ja, nee,
ich nur. Wer kommt? Ja, los, kommt. Ja. So. Am besten, ihr geht mal hier, ihr Jungs, ein bisschen hier rüber und ihr auch hier da. Ich habe euch lieber in vorne als hinten. So. Okay. So. Wen nehmen wir zuerst? Natürlich die Älteren, ne? Nehmen wir jetzt zuerst. Also, ich frage euch jetzt und ich brauche jetzt von euch einen, der 30 Sekunden stoppt. Ihr habt bestimmt eine, vielleicht, wer einen Sekundenzeiger hat? Nee, ihr nicht, ihr nicht. Ihr seid jetzt hier oben. Wer hat von euch Sekundenzeiger dran? Tobias, würdest du die 30 Sekunden ansagen und Stopp sagen? Ja. Und noch einen von euch, der Tina, würdest du das machen? Der die zählt, die Wörter zählt, ja? Ist ganz wichtig. Ihr dürft jetzt reinplatzen, ja? In 30 Sekunden, jetzt fangen wir zuerst bei diesen Herrschaften an, ihr kommt zum Schluss, ja? In 30 Sekunden, was fällt euch ein zum... Was fällt euch ein? Nein. Was fällt euch ein? Natürlich aus der Bibel, ist klar. Bei euch müssen wir schon wieder was Schwereres nehmen. Was fällt euch ein? Also erst wenn der Tobias jetzt sagt, anfangen, dann sage ich euch das Wort.
Okay, los.
Paulus.
Schlange.
Schifffahrt.
Zehn.
Korb.
Philippa. Korinther.
Laut.
Römer. Berate, Epheser,
Timotheus,
Barabbas.
Hat er die alle geschrieben?
Ja.
Paulus.
Ja. Genau, das sind jetzt mal die Briefe. Dann nehmen wir Saulus, Steinigung.
Der Prediger hätte ich mal nicht genommen.
Gewänder halten, Stephanus, genau.
Rom.
Kaiser.
Rom, bei Rom war Schluss.
Kaiser.
Tina, du hast noch nichts sagen? Jetzt hat sie schon gesagt, okay. Na, das wusstest du nicht. So, jetzt kommen die Jungs. Kennt ihr euch in der Bibel aus oder soll ich was anderes nehmen? Ihr kennt euch aus. Oh, Jack, du brauchst keinen Bibelunterricht mehr zu geben. So, sie kriegen 45 Sekunden. Ja, das ist jetzt, ja, das geht ja nicht so. Ne? Also ihr 45 Sekunden und zwar für aus der Bibel, ja, ich fange schon an zu stottern. Was fällt euch ein zu dem Begriff, wenn Tobias 45 Sekunden anfängt?
Jetzt.
Adam und Eva.
Apfel.
Laut, schnell.
Baum des Lebens.
Baum des Bekenntnis.
Kein
Verbot.
Engel mit Schwert.
Schnell. Adam und Eva, ja.
Die ersten Menschen.
Sündenfall.
Tiere.
Gott.
Zählt alle Obstsorten auf.
Apfel, Banane.
Ich wollte Ihnen noch zu ein paar Punkten verhelfen. Hat er Stopp gesagt? Tina, du hast noch die letzten Sachen mitgekriegt. Wie viel haben Sie?
22.
Ah! es war klar, es war Jack hier. Ich hätte Jack nicht nehmen dürfen, aber okay. Was ich jetzt noch sagen will, das teste ich in allen Gemeinden. Ich muss das Testergebnis, müsst ihr jetzt über euch, den Test über euch ergehen lassen. Da kriegt ihr einen Spiegel jetzt. Ihr kriegt einen Spiegel vor eure Augen gehalten. Normal nehme ich dazu Vierjährige, weil die sind noch so ganz ehrlich, ja? Ihr seid schon eigentlich zu alt, ihr seid schon zu diplomatisch eigentlich. Aber wir haben ja keine kleineren Kinder.
Sie haben Rücksicht genommen auf mich.
Nein, die war zu gut. Was fällt euch, mal so ein paar Sekunden ohne zu Stopp zu sagen, was fällt euch ein? Sagt das mal ganz ehrlich zum Thema Mama und Papa.
Eltern.
Das ist fies, nein, nein. Was fällt euch ein zu Mama und Papa? Ist das ehrlich alles, ja?
Ja.
Was fällt euch ein zu Mama und Papa? Wieso wenig? Streiten die sich nie? Okay, ihr seid zu groß gewesen. Die 4-5-Jährigen, wisst ihr, was die zuerst sagen? Das ist schon bedauerlich, ja? Die sind so ehrlich, die sagen als erstes streiten. Streiten, ich sage, kommt dann auch noch Liebhaben? Ja, später. Das finde ich gut. Ja? Wenn Kinder, danke, ihr dürft euch wieder setzen. Wenn Kinder an ihren Eltern nicht sehen, dass sie auch Versöhnung praktizieren, Leute, dann habt ihr was verpasst. Ja? Und das ist etwas, was wir auch zeigen sollten. Ja? Habt ihr das Wort schon mal gehört, Akronyme bilden? Akronyme, wisst ihr, was das sind, Akronyme? Zum Beispiel, das haben wir auch mit den Kindern gemacht, Noah. Noah hat 4 Buchstaben, ja? N-O-A-H. Mose auch, 4 Buchstaben. M-O-S-E. So. Was fällt, 2 Gruppen, ne? Was kann man auch als Partner mal so machen, so viel Spaß, ja? Was fällt euch, wie viele Begriffe fallen euch ein zu Noah mit N? Zu Noah mit O? Zu Noah mit A? Affe? Zum Beispiel, ja, ganze Arche kann man aufzählen. Und zu Noah mit H. Der anderen Gruppe, was fällt euch ein zu Mose, alles zum Thema Mose mit M, mit O, mit S, mit E? Ja? Und wer da die meisten Begriffe zusammen hat, ja, ich habe mal Jugendliche gehabt, die habe ich ein ganzes Wochenende verlängertes gehabt, Himmelfahrt, so schwer durchgeregnet. Und wir haben gedacht, oh, was soll es jetzt geben? Wir haben solche richtig idiotische Begriffe gehabt. Was fällt euch ein, zum Beispiel zum Thema Turnschuhe? Ja? Was fällt euch ein? Die hatten ungezählte Sachen sich ausgedacht zu Turnschuhen, ja? Wo man gar nicht hindenkt. Ja? Einfach mal so, ja. Drückt es doch mal aus, wenn ihr noch jünger seid oder auch ihr, warum seid ihr Adventist? Warum seid ihr ein Kind adventistischer Eltern? Schreibt das mal auf. Ich habe das festgestellt, wenn man sich das aufschreibt, übernimmt man nicht die Meinung der Erwachsenen, sondern formuliert seine eigenen Worte. Und wenn es wirklich deine eigenen Worte sind, nicht die nachgeplapperten von deinen Eltern vorgekauten, dann wirst du merken, ist das wirklich meine Einstellung oder überdenke sie dir nochmal. Warum gehe ich gerade am Samstag, die ganze Welt geht Sonntag in die Kirche, wir gehen am Samstag, sind wir noch blöd oder was? Warum gerade da? Das hat was mit Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit zu tun, mit Treue zu Gott hat das was zu tun. Ja? Denn da kommt das Wort aus Offenbarung 14,12, ja? Was steht da, wisst ihr natürlich. Hier ist Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes, da kommt es drauf an, ja, und den Glauben an Jesu. Ja? Und da sollten wir uns schon mal auch Gedanken machen, was wir ernst nehmen. Ja? Man muss sich manchmal selbst austricksen, nach dem Abendbrot sind wir gleich sitzen geblieben, weil sonst einer haut schon wieder ab, der andere haut ab, das war immer ganz schlimm. Ja, wir haben das denn so gelegt, dass einer dann auch schon etwas vorgelesen hatte. Nachdem wir von klein auf die Bücher Menschen in Gottes Hand mit allen durchgelesen hatten, das sind 10 Bände, das hatte was, ja. Wenn du mit 2 Jahren anfängst, da hast du schon ein paar Jahre, kannst du mehrmals machen. Dann hat unser Mittlerer und unser Jüngster, dann haben die gesagt, wir wollen mal wissen, wie das ist, das über das Leben Jesu mehr zu wissen. Und dann haben wir diese dicken Bücher, diese hier, ja, wie heißen die gleich, Patriarchen und die Entscheidungsserie, ja, 800 Seiten oder 600 Seiten, ja? Patriarchen und Propheten, Könige und, wie heißen die, Propheten und Könige, der große Kampf, das Leben Jesu, das Wirken der Apostel, diese Bücher, ja? 5 oder 6 sind das. Ey, wir haben Jahre gebraucht dafür. Aber das macht doch nichts. Was ist schon eine Stunde am Tag mit Jesus? Gar nichts. Und als wir die Bücher durch hatten, da haben die Jungs gesagt, jetzt verstehe ich die Bibel viel besser. Und sie haben sich taufen lassen. Ja? Also es gibt so viele Möglichkeiten, die stille Zeit mit Gott so zu gestalten. Und Jesus freut sich am meisten, wenn wir ihn nicht nur mit einem kurzen Gute-Nacht-Gruß abspeisen. Ja? In der Ewigkeit wirst du den Lohn erhalten. Arbeite unbedingt darauf hin. Jetzt sagt Jesus zu dir, Mensch, dein Wille geschehe. Aber wenn er wiederkommt, dann sagt er, ja, jetzt geschieht auch dein Wille, aber er wird durch meinen Willen jetzt umgesetzt. Und wenn du bei der zweiten Auferstehung dabei bist, dann hast du es verpasst. Ich komme nun zum Schluss meiner Ausführungen. Ein christlicher Sänger hat einmal gesagt, ich zitiere, ständig in die Kirche zu rennen, macht dich ebenso wenig zu einem Christen, wie dauernd zu McDonald's zu gehen, dich auch nicht zu einem Hamburger macht. Ja? Manchmal dauert es lange mit uns Menschen. Ja? Es gibt halt kein Instant-Evangelium, so wie Instant-Kaffee, Wasser rein, umrühren, fertig. Es gibt auch keine Treibhauswärme. Ja? Der Samen der guten Nachricht von Gott wird ausgestreut. Manches beginnt zu keimen, aber wir können das nicht beeinflussen, dass und wie schnell es wächst. Es bleibt immer Gottes Sache. Es gibt auch keinen pädagogischen Kunstdünger mit Wachstumsgarantie. Nein. Und jetzt kommt das. Es gibt auch keine frommen Treibhäuser mit Gemeinschaftswärme. Wir wollen uns täglich bei Gott die Kraft und die Geduld auch besonders für unsere Heranwachsenden schenken lassen und den Heiligen Geist an uns wirken lassen. Ich möchte nun mit einer Geschichte abschließen. Vielleicht kennt ihr sie noch nicht. Es ist eine wahre Geschichte, wie immer. Und in dieser Geschichte erlebt ihr das Motiv meines Dienstes. Und ich möchte euch am Schluss ermutigen, vielleicht wird der eine oder andere aus dieser Geschichte, die ich aus einer Zeitschrift habe, aus einer christlichen, vielleicht erlebt ihr auch etwas, dass ihr motiviert werdet, nicht nur für euch da zu sein, sondern auch für andere. In der Bibel steht, denn was ihr getan habt, einem dieser geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Matthäus 25, Vers 40. Teddy Stallard war einer dieser geringsten meiner Brüder. Er hatte wenig Interesse an der Schule. Er war ein Schulkind. Er trug ständig zerknitterte Kleider und ungekämmte Haare. Er war ein Kind mit einem undurchdringlichen Gesicht, das keine Regung zeigte. Wenn seine Lehrerin Miss Thompson ihn ansprach, gab Teddy stets einsilbige Antworten. Uninteressiert, unmotiviert, total in sich gekehrt, war er ein Junge, den man schwerlich lieb haben konnte. Obwohl die Lehrerin immer wieder versuchte, allen Schülern gleich gern zu haben, schaffte sie es doch nicht bei Teddy. Wenn sie seine Arbeiten korrigierte, bereitete es ihr eine richtige Wonne, mit dickrotem Stift seine Fehler anzustreichen. Obwohl sie hätte es anders wissen müssen. Sie hätte es wissen müssen. Sie kannte seine Zeugnisse. Was stand dort? Erstes Schuljahr. Teddy zeigt gute Ansätze im Blick auf Leistungen und Verhalten. Aber die häusliche Situation lässt sehr zu wünschen übrig. Zweite Klasse. Teddy könnte mehr leisten. Seine Mutter ist schwer krank. Er bekommt wenig Unterstützung und Hilfe von zu Hause. Drittes Schuljahr. Teddy ist ein braver Junge, aber viel zu ernst. Im Lernen ist er langsam. Seine Mutter ist in diesem Jahr gestorben. Viertes Schuljahr. Teddy ist schwer von Begriff, aber sein Betragen ist gut. Sein Vater ist so verzweifelt, dass er keinerlei Interesse an seinem Sohn zeigt. Nun stand Weihnachten vor der Tür und die Kinder brachten ihrer Lehrerin in der 4. Klasse, 10, 11 Jahre sind sie da, brachten sie kleine Geschenke mit. Die Lehrerin ahnte nicht, dass auch Teddy ihr ein kleines Geschenk mitbrachte. Nun standen sie alle um das Lehrerpult herum und warteten, dass die Lehrerin die Geschenke auspackte. Sie packte auch Teddys Geschenk aus. Es war ein dickes Packpapier, eingepackt mit Tesafilm, richtig zugeklebt. Und als sie auch dieses Geschenk öffnete, fielen direkt eine geschmacklose Brosche mit Glassteinen, von denen einige schon fehlten, heraus und ein Fläschchen billiges Parfüm. Die Jungs und Mädchen kicherten, aber die Lehrerin war weise genug, dass sie alle zum Schweigen gebracht hatte. Indem sie die Brosche anlegte und einige Tropfen auf das Handgelenk träufelte und dann den Kindern ein A und O entlockte. Der Unterricht war zu Ende und die anderen Kinder gingen nach Hause. Langsamen Schrittes begab sich Teddy vorne ans Lehrerpult. Unter Tränen sagte er: Miss Thompson, Miss Thompson, ich bin ja so froh, dass Ihnen meine Geschenke so gut gefallen. Sie riechen genauso, wie meine Mutter gerochen hat. Dieser Duft war für ihn Erinnerung an seine Mutter. Ich bin froh, dass Ihnen meine Geschenke gefallen. Und dann verließ er den Raum. Als er fort war, kniete die Lehrerin nieder an ihrem Stuhl und unter Tränen bat sie Gott, ihr Verhalten und ihre Boshaftigkeit Teddy gegenüber, woher auch immer das kam, zu vergeben. Als die Kinder am nächsten Morgen in die Klasse kamen, wurden sie von einer völlig verwandelten Lehrerin begrüßt. Miss Thompson war nicht mehr dieselbe. Sie war nicht länger nur eine Lehrerin, sondern sie ließ sich jetzt als Werkzeug Gottes gebrauchen. Sie wollte in Zukunft ihren Schülern wirklich lieb haben und sie wollte sie so unterstützen, dass es Auswirkungen für ihre gesamte Zukunft hatte. So hatte sie allen Kindern nach besten Kräften geholfen, besonders aber denen, die von zu Hause keine Unterstützung hatten, besonders Teddy Stallard. Am Ende des Schuljahres hatte sich Teddys Leistung gewaltig verbessert. Er hatte die meisten Schüler eingeholt und einige sogar überholt. Nach dem Schulwechsel hörte die Lehrerin jahrelang nichts von Teddy. Eines Tages kam ein Brief zu ihr. Liebe Miss Thompson, Sie sollen es als Erste erfahren. Ich werde als Zweitbester meiner Klasse von der Schule abgehen. Viele Grüße, Teddy Stallard. Es vergingen 4 weitere Jahre. Und wieder kam ein Brief in ihr Haus. Liebe Miss Thompson, soeben habe ich erfahren, dass ich Klassenbester werde. Sie sollen die Erste sein, die es erfährt. Es war nicht leicht auf der Universität, aber es hat sich gelohnt. Viele Grüße, Teddy Stallard. Und noch einmal vergingen 4 Jahre. Liebe Miss Thompson, ab heute heiße ich Dr. Med Theodor Stallard. Was sagen Sie nun dazu? Nächsten Monat im Mai, konkret am 27. werde ich heiraten. Ich möchte, dass Sie kommen und den Platz einnehmen, den meine Mutter eingenommen hätte, wenn sie noch am Leben wäre. Sie sind die einzige Angehörige sozusagen, die ich noch habe. Papa ist letztes Jahr gestorben. Viele Grüße, Dr. Theodor Stallard. Ja, Miss Thompson fuhr zu Teddys Hochzeit und sie saß dort, wo Teddys Mutter gesessen hätte. Sie hatte diesen Platz wirklich verdient. Sie hatte etwas für Teddy getan, das er ihr nie vergaß. Was hast du zu schenken? Hast du Gott schon einmal gebeten, dir deine Gaben zu zeigen? Es muss nicht immer nur Musik sein. Es gibt so scheinbare Kleinigkeiten, die für andere sehr zum Segen sein können. Schenke dich selbst einem Teddy Stallard, einem dieser Geringsten, damit du ihm helfen kannst, einer der Großen zu werden. Und ich möchte, dass ihr die Gaben, die ihr von Gott bekommen habt, ebenso einsetzt. Gott hat mir vor vielen Jahren, 1993 genau, junge Menschen, Kinder, 12-, 13-Jährige, aufs Herz gelegt, indem der Prediger sagte, Ingrid, ich schaff's nicht mehr, ich habe so viele Aufgaben als Prediger, möchtest du nicht den biblischen Religionsunterricht übernehmen? Und ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich brauchte einen Fahrer, ich kann nicht Auto fahren. Und ich habe dann in 10 Jahren, von 1993 bis 2003, eigentlich 2004, in 3 Gruppen den biblischen Religionsunterricht für den gesamten Gemeindebezirk gemacht. Und dann kamen sie und sagten, was kommt danach? Und nach einigen Jahren hatten wir von 34 22 Taufen. Das hat alles Gott gemacht. Und ich habe dieses Lied erfahren, ins Wasser fällt ein Stein. Kennt ihr, ja? Ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch seine Kreise. Gib Gott den kleinen Finger und erfüllt nicht nur deine Hände, sondern er tankt wirklich dein ganzes Herz auf. Gott hat mir die Jugendlichen ans Herz gelegt und hat mich durch diese lange Leidensschule meines Lebens geschickt. Manchmal denke ich, es hört immer noch nicht auf. Auch Daniel musste mit 80 Jahren noch in die Löwengrube. Vermutlich sage ich den Eltern nicht viel anderes, als was sie sagen. Ich bin nur neutraler, von außen stehend, nicht so dicht dran am Herzen. Unser himmlischer Vater hat sich oft erbitten lassen und so haben wir Gebetserfahrungen. Ich habe einen hochgradig psychisch kranken Sohn seit 14 Jahren, der ist heute 35, 2 abgeschlossene Berufe, Automechaniker und Mikrotechnologe. Und er ist mit seinem Leben nicht zurechtgekommen, ist ein Loch gefallen. Und wisst ihr, wie das schlimm ist? Du selbst machst Jugendseelsorge, du kannst anderen, hunderten anderen helfen. Und deinem eigenen Sohn nicht. Und das ist sehr frustrierend und sehr ernüchternd. Und ich bitte Gott, wenn er will, dass ich das noch erlebe, dass er ihn zu sich gezogen hat oder in einem lichten Moment, den er hat, zur Ruhe legt. So läuft das, liebe Leute, liebe Jugendliche. Das Leben ist wirklich kein Spaziergang, aber Gott hat uns verheißen, wenn wir ihm treu sind, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben. Gott führt seine Pläne mit unendlicher Ruhe durch und liebt und belohnt einen Glauben, der geduldig ist, sagte Spurgeon. Der Herr Jesus kam nicht in die Welt, um Güte und Gerechtigkeit unter den Menschen zu suchen, sondern um Güte und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit den Menschen zu schenken. Und das ist mein abschließendes Wort. Wenn wir unsere Ängste loslassen, und das möchte ich all denen sagen, die zurzeit mit Gott nicht so gut mit Gott vielleicht nicht so im Reinen sind. Jetzt musste ich mich mal entschuldigen. Wo habe ich jetzt die Sachen? Ich muss es aus dem Gedächtnis sagen. Wenn wir unsere Ängste loslassen und auf Gott vertrauen, werden 2 Dinge passieren. Erstens, wir werden den Frieden Gottes erleben, der alles menschliche Denken übersteigt. Und zweitens, wenn wir ihm überlassen unsere Zeit und ihm nach seinem Zeitplan verfahren lassen, dann werden wir mehr erleben, mehr Glück und mehr Hilfe erleben, als wir es uns jemals erträumt haben. Und hier kommt es wieder an, darauf warten zu können. Ich möchte euch bitten zum Schluss, wartet und betet, dass ihr Gottes Antworten dann entgegennehmt, wenn es seinem Plan entspricht. Und ich danke Gott, dass ich noch da sein kann für junge Menschen und dass ich auch heute mit euch noch zusammen sein darf. Gott segne euch und schütze euch. In diesem Bemühen, es ist nicht mehr allzu viel Zeit. Nutzen wir sie. Amen.
Amen.